Inforadio Podcast.
Heute möchte ich Sie mitnehmen auf eine, wie ich es bei der umfangreichen Vorbereitung empfunden habe, wirklich spannende Reise in die deutsche Geschichte. Sie hören noch einmal ein Gespräch aus dem Januar dieses Jahres über das Auswärtige Amt im Dritten Reich und im Nachkriegsdeutschland. Das ist nicht lediglich die Institutionengeschichte eines wichtigen Ministeriums, sondern hier reden wir geradezu über Gründungsmythen der Bundesrepublik Deutschland. Noch immer wird in der Fachwelt und in der Öffentlichkeit diskutiert über das Buch »Das Amt und die Vergangenheit – Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik«, Karl Blessing Verlag, 34,95 Euro. Es ist das Ergebnis der dreijährigen Arbeit einer 2005 vom damaligen Außenminister Joschka Fischer eingesetzten Historikerkommission. Ihr Sprecher ist Professor Eckhard Konze, Inhaber des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte an der Universität Marburg. Ich habe ihn gefragt, 700 Seiten plus Anmerkungen, viel Stoff. Wie erklären Sie sich selbst die große Resonanz auf diesen Wälzer, Herr Professor Konze?
Wir haben es bei der Diskussion über unser Buch zu tun mit einer derjenigen Debatten, die in der Bundesrepublik in Abständen von 10, 15 Jahren stattfinden, wo es immer wieder um die Frage der deutschen Geschichte, gerade des Nationalsozialismus und den Umgang mit dieser Geschichte in der Bundesrepublik geht. Diese Debatten sind zentrale und ganz wichtige Elemente der politischen Kultur in der Bundesrepublik geworden in den letzten Jahrzehnten. Sie sind ganz wichtige Selbstverständigungsdebatten. Das erklärt dieses enorme Interesse und auch diese Diskussion. Und darüber hinaus geht es natürlich auch um die Befunde, um die Ergebnisse unserer Untersuchung, nämlich die Tatsache, dass wir in unserem Buch zum einen noch einmal klar zeigen konnten, systematisch zusammenfassend auch zeigen konnten, in welchem Maße der Deutsche Auswärtige Dienst in den Jahren nach 1933 an der verbrecherischen Politik des Nationalsozialismus beteiligt war, und zwar aktiv beteiligt war. Und zum Zweiten, wie sehr man gerade angesichts dieser aktiven Beteiligung nach 1945 versucht hatte, diese Beteiligung zu verschweigen, zu verdrängen, ja sogar zu vertuschen.
Der Chefankläger in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, Robert Kempner, vermutete im Auswärtigen Amt der NS-Zeit eine Mörderbande und nannte es eine Verbrecherhöhle. Dies haben Sie nun bei der Vorstellung und auch eben schon mal anklingen lassen, bei der Vorstellung des Buches aufgegriffen und das Auswärtige Amt der NS-Zeit eine verbrecherische Organisation genannt. Diese Titulierung kommt ja im Buch an sich nicht vor. Würden Sie, Herr Professor Konze, im Nachhinein denn einräumen, dass das zwar medienwirksam war, diese Titulierung, aber die Diskussion, wie die Neue Zürcher Zeitung zum Beispiel meinte, ungut mitbestimmt hat?
Es ist natürlich in der Diskussion immer wieder auf diese Bezeichnung, auf diesen Begriff der verbrecherischen Organisation, der ja in Nürnberg 1945-46 geprägt worden ist, zurückgekommen worden. Aber ich würde gleichwohl meinen, und ich habe diesen Begriff ja in einem Zusammenhang verwandt und auch entwickelt, ich würde gleichwohl meinen, dass dieser Begriff eine Berechtigung hat. Wir reden über eine Institution und ihr institutionelles Handeln im Kontext eines verbrecherischen Regimes, eines verbrecherischen Systems. Wir reden über eine verbrecherische Politik. Und vor diesem Hintergrund und in diesem Zusammenhang ist eine Institution wie das Auswärtige Amt, die eben von 1933 an aktiv an dieser Politik sich beteiligt, die diese Politik auch mit vollzieht und zum Teil initiierend auch diese Politik mit betreibt, als eine verbrecherische Organisation neben vielen anderen verbrecherischen Organisationen zu bezeichnen. Ohne das Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Institutionen wäre ja die Politik, die verbrecherische Politik, die mörderische Politik des Nationalsozialismus, gipfelnd ja in der Ermordung der europäischen Juden, überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Insofern scheint mir nach wie vor vor, dieser Begriff der verbrecherischen Organisation, mit dem ich mich eben gerade nicht auf Nürnberg 1945 beziehe, sondern auf eine Bewertung aus dem Jahr 2010, 2011 angemessen und richtig zu sein.
Ich verschärfe meine Frage mal noch. Historikerkollegen, an erster Stelle der deutsche Altmeister unter den NS-Forschern Hans Mommsen, warfen ihnen ja vor, die Darstellung bringe, Zitat, keine neuen Einsichten. Nun mag man das unter Historikern so sehen, aber hat es deshalb also dieser Zuspitzung bedurft, um die notwendige öffentliche Aufmerksamkeit zu sichern, die eben frühere Werke zum Thema nicht erreicht hatten?
Nein, das ist sicherlich nicht der Grund. Der Grund für die öffentliche Aufmerksamkeit ist nun in der Tat, dass in der breiten öffentlichen Wahrnehmung bis an die Schwelle unserer Gegenwart ein Bild, insbesondere des Auswärtigen Amtes, des Auswärtigen Dienst, existierte, in dem dieses Auswärtige Amt im Grunde genommen als ein, wie es immer wieder hieß, Hort des Widerstands, als eine Insel der Anständigen in einem Meer des Verbrechens gesehen wurde.
Aber das ist doch schon lange vorbei.
Nein, das ist in der wissenschaftlichen Diskussion lange vorbei, selbstverständlich seit den 70er, seit den 80er Jahren. Aber in der breiteren Wahrnehmung, in der breiteren öffentlichen Wahrnehmung haben sich solche Geschichtsbilder viel länger gehalten. Und das erklärt nach meinem Dafürhalten zu einem erheblichen Teil auch die enorme mediale Reaktion auf unser Buch und seine Befunde.
Aber ich meine, dieser Mythos ist doch schon lange vorbei, darauf bestehe ich. Die Einzige, die den in der Öffentlichkeit, und das war natürlich eine prominente Stimme, immer wieder aufrechterhalten hat, war Marion Gräfin Dönhoff in der Zeit bis zu ihrem Tod 2002.
Ja, aber das ist genau ein Beleg für das, was ich gerade ausgeführt habe. In der breiten Wahrnehmung, da sind natürlich Journalisten, Publizisten wirkmächtig, wie die Gräfin Dönhoff, ist das eben erst in der jüngsten Gegenwart tatsächlich in ein anderes Licht gerückt. Ich rede jetzt hier nicht von wissenschaftlicher Forschung und wissenschaftlichen Diskussionen, die wir selbstverständlich seit den 70er, 80er Jahren in ganz anderer Weise führen. Unsere Kommission hat auch in ihrem Buch ja nie behauptet, hier nun nur neue Erkenntnisse zu liefern. Wir bewegen uns selbstverständlich in einem Forschungskontext und selbstverständlich ist in wichtigen Büchern Christopher Browning in den 70er Jahren, Hans-Jürgen Döscher in den 80er, in den 90er Jahren das Ausmaß der Beteiligung des Auswärtigen Amtes an der Verbrechenspolitik des Nationalsozialismus, aber im Übrigen auch eben die Vertuschung, die Verdrängung nach 1945 sehr klar herausgearbeitet worden. Aber es bedarf eben manchmal dann auch der Anstöße und der Impulse, um solche wissenschaftlichen Erkenntnisse dann doch auch einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Und da liegt nach meinem Dafürhalten eines der zentralen Argumente auch für diese enorme öffentliche Diskussion, die unser Buch ausgibt. Gelöst hat.
Herr Professor Konze, es wird in der Diskussion die wissenschaftliche Reputation des Werkes an einigen Stellen in Zweifel gezogen, Beispiel Seite 185. Dort geht es um den 17. September 1941, an dem ein Treffen Hitlers mit dem damaligen Außenminister Joachim von Ribbentrop stattgefunden hat. Kein Historiker weiß, was die beiden genau miteinander besprachen, aber im Buch heißt es, ich zitiere, an der Entscheidung über die Endlösung war die Spitze des Auswärtigen Amtes direkt beteiligt. Das Schicksal der deutschen Juden wurde am 17. September 1941 besiegelt. Dann gibt es Ihre Entgegnung auf die Kritiker, die diese Darstellung für unhaltbar erklärten. Und da heißt es, dass seit dem 17. September 1941 das Ende des deutschen Judentums besiegelt war, ist offenkundig. Also mal ganz ehrlich, das macht es offenkundig nicht wissenschaftlich genauer und belegt eben nach Ansicht Ihrer Historikerkollegen und keineswegs die Schlussfolgerung an derselben Stelle, Zitat, das Auswärtige Amt ergriff die Initiative zur Lösung der Judenfrage auf europäischer Ebene. War das Auswärtige Amt nun Werkzeug oder Antreiber?
Es war beides. Es war Werkzeug, aber es hat tatsächlich immer wieder auch, und zwar seit 1933, die Initiative ergriffen, um das, was man zum jeweiligen Zeitpunkt das Judenproblem in Anführungszeichen nannte, zu lösen, beziehungsweise an der Lösung dieses sogenannten Judenproblems auch mitzuwirken im Rahmen der Möglichkeiten des Auswärtigen Amtes. Das macht nicht das Auswärtige Amt zur treibenden Kraft in diesem Prozess und soll nun auch nicht die Verantwortlichkeiten verwischen zwischen Auswärtigem Amt und Reichssicherheitshauptamt, obwohl die Grenzen gerade in den Kriegsjahren fließend geworden sind. Aber es ist doch evident, gerade wenn wir wieder über diesen 17. September 1941 reden, dass es hier eine Reihe von Gesprächen gibt, Himmler und Hitler, Hitler-Ribbentrop, Himmler-Ribbentrop und am Ende dieser Gespräche, über deren Inhalte wir im Einzelnen nichts wissen, aber am Ende dieser Gespräche steht die Entscheidung zur Deportation der Juden aus Deutschland. Das führt noch nicht notwendigerweise zur technisch-industriellen Vernichtung in den Vernichtungslagern, aber der Tod von Tausenden, Hunderttausenden von Menschen ist hier bereits einkalkuliert, ist bereits Teil dieser Gespräche. Also auch wenn wir keine Wortprotokolle dieser Unterredungen vorliegen haben, zeigt uns doch die Sequenz der Entwicklungen sehr, sehr deutlich, worum es ging und vor allem auch, dass das Auswärtige Amt an diesen Entscheidungen mitgewirkt hat.
Sie sagen, die Grenzen sind fließend zwischen Auswärtigem Amt, Reichssicherheitshauptamt und den anderen für die Nazizeit entscheidenden Institutionen. Nochmal Genauigkeit, Quellenstudium. Ich rede jetzt von einem berühmten Schreiben des Auswärtigen Amtes an das Reichssicherheitshauptamt aus dem Jahre 1942. Es hat zur Verurteilung des Vaters von Richard von Weizsäcker, Ernst von Weizsäcker, im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess entscheidend beigetragen. Ernst von Weizsäcker ersetzte damals die Formulierung des sogenannten Judenreferenten des AA, Franz Rademacher. Das Auswärtige Amt habe keine Bedenken gegen die Deportation von 6000 Juden aus Frankreich nach Auschwitz durch den Satz, seitens des AA werde kein Einspruch erhoben. Das stellen Sie auch so dar, nicht aber, dass von Weizsäcker hinzufügte, das Auswärtige Amt erhebe keinen Einspruch gegen die Deportation von, Zitat, polizeilich näher charakterisierten Juden. Also mit anderen Worten, der wollte erreichen, dass da lediglich Kriminelle deportiert werden.
Ja, wir reden über offensichtlich über 6000, in dem Fall kriminelle Juden in Paris.
Moment. Man kann das ja unterschiedlich interpretieren. Mir geht es nur darum, dass dieser Zusatz in Ihrer Zitierung nicht vorkommt, aber das Originaldokument im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes zu finden ist. Und es wurde Ihnen ja vorgeworfen, Sie seien da nur einen Tag gewesen.
Wir sind natürlich viele Tage, Wochen, wenn nicht Monate im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes.
Und warum sind Sie darauf nicht gekommen?
Weil wir dieses Dokument, das ja bereits publiziert war, nach einer publizierten Fassung wahrgenommen haben. Aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Wir haben sehr wohl bei Hans-Jürgen Döscher auch den Hinweis auf diesen Zusatz gefunden. Der ist aber für unsere Argumentation unerheblich. Es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob nun hier hinzugeschrieben wird, diese Juden in Paris müssten aber polizeilich näher klassifiziert sein. Das sind doch Alibi-Argumente, mit denen man sich sozusagen moralische Erleichterung verschafft.
Muss der Historiker nicht genau sein?
Ja, er muss genau sein, aber es geht nicht um eine Aktenedition, die unsere Aufgabe war, sondern es geht darum, aus den vorliegenden Quellen, teilweise aus dem Original, teilweise aus Editionen und der Literatur, sozusagen Interpretationen zu liefern, des Handelns einzelner Diplomaten, aber insbesondere natürlich auch des institutionellen Handelns des Auswärtigen Amtes. Darum geht es. Ansonsten verweise ich in der Tat auf die umfassenden Quellen und Akteneditionen des Auswärtigen Amtes selbst, weit über 100 Bände. Das ist aber nicht die Aufgabe dieser Kommission gewesen, sondern die Aufgabe dieser Kommission war eine Darstellung, eine Interpretation der Geschichte des Amtshandelns des Auswärtigen Amtes in der Zeit des Nationalsozialismus sowie des Umgangs mit dieser Vergangenheit nach 1945. Also da muss man schon die Dinge auseinanderhalten.
Das ist völlig klar und das ist, haben Sie auch natürlich recht, wichtig. Welche Schlüsse werden aus solchen Quellen gezogen? Sie wollten ja, das haben Sie ja schon gesagt, diesen schon, wie ich behaupte, längst zerstörten Mythos endgültig zerstören. Das Auswärtige Amt sei ein Hort des Widerstandes gewesen. Nun gab es die Kritik an Ihrer Arbeit, Sie hätten den Widerstand im Auswärtigen Amt im Grunde eher kurz und stiefmütterlich skeptisch abgehandelt. Was entgegnen Sie dieser Kritik?
Der Widerstand im Auswärtigen Amt hat in unserem Buch den Platz, den er sozusagen in der Relation auch der Verhaltens- und Handlungsweisen individuell wie institutionell eben auch hat. Und Widerstand aus dem Auswärtigen Amt heraus war kein dominierendes Handlungsprinzip, wie in der deutschen Gesellschaft insgesamt Widerstandshandeln die Ausnahme gewesen war und nicht die Regel. Es gibt also keinen Grund, diesen Widerstand, der ja immer sozusagen individuell motivierter Widerstand einiger weniger Ausnahmefiguren ist, es gibt keinen Grund, diesem Widerstandshandeln nun überproportional großen Raum zu geben in unserer Darstellung. Dieser Widerstand wird selbstverständlich berücksichtigt. Da ist die Literatur ja auch sehr reich, sehr umfassend zu diesen Themen. Aber entscheidend ist doch der Hinweis darauf, dass dieses Widerstandshandeln das Handeln einzelner Diplomaten, einzelner Menschen war, aus je unterschiedlichen individuellen Motiven heraus, dass es aber innerhalb des Auswärtigen Amtes keine bis 1944-45 aktiven Widerstandszirkel gegeben habe. Ja, das geschweige denn das Auswärtige Amt insgesamt eine Zelle, ein Hort des Widerstands gewesen sei. Diese Bewertung ist Teil des Mythos, der nach 1945 entstanden ist. Und mit diesem Mythos haben wir uns eben auch auseinandergesetzt. Das war ja sozusagen das zentrale Ziel dann auch für die Zeit nach 1945, die Genese und die Entwicklung dieses Mythos, dieser Geschichtslegende auch darzustellen und zu analysieren. Also ich finde, der Widerstand hat durchaus den ihm gebührenden Platz in unserem Buch bei aller gebotenen Proportionalität.
Herr Professor Konze, Anlass für das Einsetzen der Historikerkommission durch Joschka Fischer war ja die Nachrufpraxis im Auswärtigen Amt. Und Fischer hat bei der Vorstellung des Buches in der Berliner Kongresshalle gesagt, jetzt haben die Herren den Nachruf bekommen, den sie verdienten. Das möchte ich mal überprüfen und Sie fragen, inwieweit Sie das auch wirklich versucht haben. Ein markantes Beispiel dafür ist der Fall des späteren Bonner Spitzendiplomaten Franz Krapf, dessen verhinderter Nachruf 2005 ja den Aufstand der Pensionäre, die sich ja selbst die Mumien des Auswärtigen Amtes nannten, ausgelöst hat. Krapf war NSDAP-Mitglied, SA-Mitglied und von 1940 bis 1945 als Legationssekretär in der Wirtschaftsabteilung in der Deutschen Botschaft in Tokio tätig. Und nach dem Krieg war er Karrierediplomat der Bundesrepublik, Botschafter wiederum in Tokio und beim NATO-Rat in Brüssel. Und nun heißt es in Ihrem Buch, man wisse nicht, was Krapf in der Nazizeit in Tokio genau getrieben habe. Es sei, Zitat, aber klar, dass auch im fernen Ostasien deutsche Diplomaten mit dem Holocaust beschäftigt gewesen seien. Und da ist jetzt die Frage. Der US-Historiker Christopher Browning, den Sie schon zitiert haben, sagte, das ist eine ebenso willkürliche wie unbewiesene Verallgemeinerung. Frage, hat die Kommission denn durch Quellenstudium versucht, die wirklich wahren Nachrufe, von denen Fischer ja spricht, auf diese Herren zu schreiben?
Ja, ich will mir jetzt die Bewertung Fischers gar nicht zu eigen machen, zumal das eine Bewertung sozusagen der Gegenwart ist und auch eine Bewertung aus Fischers politischer Wahrnehmung, die mit der Wahrnehmung und den Befunden der Kommission nichts zu tun hat. Ich rede über eine wissenschaftliche Bewertung, die selbstverständlich auch sozusagen politisch ist, wie jede, gerade auch geschichtswissenschaftliche Bewertung. Es geht gar nicht anders. Jede Stellungnahme eines Historikers zu welchem Thema auch immer ist in diesem Sinne auch in ihrem Gegenwartsbezug politisch, das kann gar nicht anders sein. Aber selbstverständlich haben wir versucht, unsere Thesen, auch unsere Befunde durch Quellen zu belegen. Das ist doch sozusagen das Basisgeschäft des Historikers. Und zum Falle Krapf, NSDAP-Mitglied, SA-Mitglied, SS-Mitglied, Mitglied auch Angehöriger des Sicherheitsdienstes der SS und damit sozusagen nicht irgendein Bereich. Krapf war nun in den Kriegsjahren in der Tat in Japan. Und in den Jahren nach 1945 wurde also mit Blick auf seine Entlastung und zu seiner Verteidigung immer wieder darauf verwiesen, er könne also nun gar nicht zu tun gehabt haben mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. Er sei ja in den Kriegsjahren in Tokio gewesen. Und allein dieses Entlastungsargument gilt es doch zu hinterfragen. Auch wenn wir über die Rolle Krapfs aufgrund der schlechten Aktenlage so gut wie keine Informationen haben, zumindest für die Zeit in Tokio, wissen wir aber doch sehr genau, dass auch im fernen Osten das Auswärtige Amt beteiligt war an dem Versuch zumindest, bestimmte bestimmte Vorgaben der nationalsozialistischen Rassenpolitik auch im fernöstlichen Raum durchzusetzen. Also die schlichte Tatsache, dass jemand zwischen 1940 und 1945 in Tokio saß, bedeutet noch nicht unbedingt, dass er deswegen nun völlig unschuldig oder ohne jede Verantwortung gewesen ist. Und immerhin, wir reden bei Franz Krapf nicht über einen Diplomaten, sozusagen ohne irgendwelche Mitgliedschaften in NS-Organisationen, sondern Krapf war, ich betone es nochmals, und das legt unser Buch ja auch auf gesicherter Quellenbasis dar, Krapf war Angehöriger der SS und Angehöriger des Sicherheitsdienstes der SS.
Ja, aber die Frage ist ja, ob Sie ihm wissenschaftlich überzeugend nachweisen können, was er da eigentlich gemacht hat, was Sie nämlich behaupten.
Nein, das behaupten wir doch gar nicht. Aber zum Beispiel die Tatsache seiner SD-Angehörigkeit, die taucht nach 1945 in den Akten überhaupt nicht mehr auf. Und alles, was sozusagen an kritischer Problematik erscheint, wird zur Seite geschoben mit dem Argument, dieser Krapf war in Tokio. Und das ist zu einfach und das trägt nicht. Und ich würde mir wünschen und ich würde mir hoffen, dass auch solche Hinweise in unserem Buch nun aufgegriffen werden durch künftige Forschung. Unser Buch ist ja kein Schlussstein, kein Schlusspunkt, sondern es will ja auch Anstöße geben, Impulse geben für weitere Forschung, dass man nun einmal näher hinschaut, wie ist das eigentlich gewesen im fernen Osten? Was ist da passiert in Tokio? Wie waren deutsche Diplomaten, soweit man das aus den Quellen noch nachvollziehen kann, auch in der fernöstlichen Szene mit der verbrecherischen Politik des Nationalsozialismus beschäftigt?
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Eckhard Konze, Inhaber des Lehrstuhls für neuere und neueste Geschichte an der Universität Marburg. Wir sprechen über das Amt und die Vergangenheit, das Buch, das so viel Diskussionen ausgelöst hat. Herr Professor Konze, ich meine, mir geht es doch jetzt nicht darum, hier alte Nazis zu verteidigen, sondern ich werde am Schluss, und ich habe ja gesagt, es geht um Gründungsmythen, nochmal darauf eingehen, warum es wichtig ist, solche persönlichen und deren Geschichte zu betrachten. Nehmen wir mal Franz Nüßlein. Das war ja der Generalkonsul AD, dessen Nachruf in der Mitarbeiterzeitschrift Interna A der Auslöser für die Einsetzung der Kommission war. Der Mann war am Sondergericht des Reichsprotektorates für Böhmen und Mähren im besetzten Prag tätig. Joschka Fischer sagte bei der Vorstellung ihres Buches, Nüßlein sei, Zitat, verantwortlich für hunderte von Todesurteilen, Zitat Ende. Genau das hatte 1965 die DDR in einem sogenannten Braunbuch behauptet, das übrigens in die bundesrepublikanische Diskussion über den Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS eingeführt wurde. Wenn es richtig ist, dass er an Todesurteilen mitgewirkt hat, an über 900 Todesurteilen, dann hätten die Tschechen ihn damals gehängt. Das ist sicherlich nicht so abwegig, wenn man das so behauptet. Frage: Sie sagen, die Angaben in diesem Braunbuch treffen überwiegend zu in Ihrem Buch. Was steht denn in dem tschechischen Urteil über Nüßlein?
Die Angaben in dem Braunbuch, um das zunächst zu sagen, treffen faktisch zu. In der Bewertung dann dieser inkriminierten Verhaltensweisen, auch in der ideologischen Stoßrichtung dieses Braunbuchs, in seiner politischen Absicht im Zusammenhang des Ost-West-Konflikts, da reden wir über ein völlig anderes Thema. Aber es ist doch mittlerweile völlig unbestritten unter Zeithistorikern, dass die ja in der Regel auch quellengestützten faktischen Angaben des Braunbuches der DDR zutreffend sind, zumal auch die DDR natürlich über offensichtlich Archivmaterial verfügte, das sie zu diesen Informationen kommen ließ. Jetzt wird nun so getan, als sei die Verurteilung zu 20 Jahren Zuchthaus Nüßlein 1948 in Prag so etwas wie ein tschechoslowakischer Verdienstorden gewesen. In dem Urteil steht nun auch sehr klar drin, dass Nüßlein mitgewirkt hat, beteiligt war an Todesurteilen. Er war zuständig für Gnadensachen, für Gnadenerweise in Prag im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Er hat selbstverständlich, auch das wird in diesem Urteil ja nicht verschwiegen, auch Anteil gehabt an der Begnadigung im ein oder anderen Fall. Aber das zeigt ja im Grunde genommen, dass es für einen Mann wie Nüßlein durchaus auch Ermessens- und Handlungsspielräume gab. Aber wir reden eben über hunderte von Fällen, in denen es eben keine Begnadigung gab, sondern wo mit der Unterschrift Nüßleins eben Todesurteil gegen tschechische Bürger, Partisanen vollstreckt worden sind. Und das ist doch der entscheidende Punkt. Und wichtiger fast noch ist die schlichte Tatsache, dass nach 1945 in den Akten Nüßlein Mainz und gipfelnd dann im Grunde genommen in seinem Nachruf aus dem Jahre 2003 in diesem amtsinternen Blättchen des Auswärtigen Amtes von all diesen Dingen überhaupt keine Rede ist. Da endet der Teil 1 der Biografie im Jahre 1938 mit dem Abschluss des Studiums im Grunde genommen und einer ersten juristischen Verwendung in Deutschland. Und das Ganze wird dann wieder aufgenommen 1955 mit dem Eintritt in den Auswärtigen Dienst. Die 10, 15 Jahre dazwischen spielen offensichtlich überhaupt keine Rolle. Und das ist doch der entscheidende Punkt, das Verhältnis von zwei Teilen ein und derselben Biografie. Wie setzen wir das zueinander in Bezug? Wir haben hier Teil 1, das gilt für Krapf, das gilt für Nüsslein, das gilt für viele andere, auch für viele, die sich dann nach 1945, nach 1949 hohe Verdienste erworben haben für die Bundesrepublik Deutschland, als Diplomaten oder vielleicht auch in anderen Positionen. Aber das geschah offensichtlich um den Preis der Verdrängung des Teil 1 der Biografie. Und das sind natürlich individuelle, auch individualpsychologisch zu begreifende Vorgänge, aber doch auch politisch wichtige und politisch interessante Entwicklungen.
Naja, ich habe ja gefragt, was steht in dem Urteil, weil ich das aus Ihrem Buch nicht erfahre, sondern aus anderen Quellen, also aus der Diskussion und aus den Zeitungsberichten jetzt danach.
Ja, die Aufgabe unseres Buches war nun auch nicht im Einzelnen, das hätte das Buch überhaupt nicht leisten können.
Das hätte ich aber spannend gefunden, wenn das der Anlass der Diskussion gewesen ist.
Ja, sicher. Aber das wird man vielleicht noch nacharbeiten müssen. Die Quellen liegen ja vor, die liegen auch der Kommission selbstverständlich vor. Aber es kann nicht darum gehen, hier eine Reihe von individuellen biografischen Studien zueinander zu fügen, sondern es ging uns um eine Institutionengeschichte des Auswärtigen Amtes. Das war der entscheidende Punkt, der ja auch in dem Auftrag, den unsere Kommission bekommen hat, sehr klar definiert war. Und so unabhängig wir selbstverständlich unsere Arbeit durchführen konnten, so sehr waren wir natürlich auch an diesen ursprünglichen Auftrag aus dem Jahre 2005 bzw. 2006 gebunden.
Herr Professor Konze, ganz davon abgesehen, dass das natürlich keine reine Institutionengeschichte ist, sondern dass da pausenlos von Personen die Rede ist und von Personalpolitik die Rede ist, Sie hätten doch wenigstens mal erwähnen können, dass die Oberstaatsanwaltschaft Köln 1961 die Ermittlungen wegen der Todesurteilvorwürfe gegen Nüsslein eingestellt hat.
Ja, in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre sind noch ganz andere Ermittlungen eingestellt worden. Also ich bitte Sie, einfach den zeithistorischen Hintergrund solcher Verfahren,
ja, Sie Ihre zitieren Einstellung auch nicht das Urteil in dem von Guttaten, die allerdings die anderen Taten nicht überwiegen, das Urteil der Prager, in dem von Guttaten die Rede ist, auch das zitieren Sie nicht.
Nein, es geht auch nicht um eine Nüsslein-Biografie, die man selbstverständlich schreiben kann und wahrscheinlich auch schreiben sollte. Aber ich bitte Sie doch auch sozusagen dieses Buch und diese Kommissionsarbeit nicht mit Ansprüchen und Erwartungen zu überfrachten, die in Anbetracht der begrenzten Zeit und der Ausrichtung auf eine monographische Darstellung, eine institutionengeschichtliche Darstellung, gar nicht leistbar gewesen wären. Also da wird vermutlich die weitere Forschung Dinge aufgreifen, Fragen aufgreifen, weiter bearbeiten und das finde ich wichtig und halte es für notwendig.
Ich finde es sehr spannend, wie Sie im Buch beschreiben, wie man im Auswärtigen Amt mit Menschen, die Widerstand geleistet haben, umgegangen ist. Wir hatten das schon mal kurz erwähnt. Und zwar nach dem Krieg umgegangen ist. Fritz Kolbe zum Beispiel, mittlerer Beamter, oder Rudolf von Schelia, der von den Nazis hingerichtet wurde und dessen Witwe um ihre Pension vom Auswärtigen Amt kämpfen musste, weil man ihn sozusagen als Verräter betrachtet hatte. Er hat nämlich in der Nazizeit Dokumente ins Ausland geschmuggelt, wohl an Russland eben auch. Das kam dann in den Vorwurf Rote Kapelle und so weiter. Das ist historisch interessant. Es hat Versuche gegeben, völlig zu Recht sagen Sie das, Dunkelflecken in der Biografie von Ex-NSDAP-Leuten im AA zu vertuschen. Aber das Amt ist, schreibt Christopher Browning zu Recht, Zitat, eine faszinierende Darstellung der am Ende doch erfolgreichen Aufdeckung dieser Vertuschungsbemühungen, darf ich hinzufügen, durch das Auswärtige Amt selbst?
Zum Teil auch durch das Auswärtige Amt selbst, sicherlich. Also es gibt ja Prozesse seit den 80er, 90er Jahren, auch innerhalb des Auswärtigen Amtes, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das ist natürlich vergleichsweise spät, wenn man sich vor Augen hält, dass das Auswärtige Amt selbst, auch sein politisches Archiv beispielsweise in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren ganz erheblichen Anteil hatte, zunächst mal an der Entwicklung dieses Geschichtsmythos, dieses dieser Geschichtslegenden und auch zur Stabilisierung dieser Legenden ja selbst beigetragen hat, bis in die 80er Jahre, der Kollege Döscher kann ein Lied davon singen, sind Historiker, die sich kritisch mit diesen Fragen auseinandersetzten, doch aktiv auch behindert worden im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Hans-Jürgen Döscher hätte seine wichtigen Studien zum Auswärtigen Amt im Dritten Reich nicht schreiben können, wenn er nicht durch einen Zufall die Parallelüberlieferung bestimmter Akten, gerade auch Personalakten, in den Nationalarchiven in den USA entdeckt hätte. Also das Auswärtige Amt ist sicherlich in späteren Jahren auch selbst interessiert an einer kritischen Aufarbeitung der eigenen Geschichte. Es gibt ja auch jetzt in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erste Publikationen, die in diese Richtung deuten. Aber es ist doch ein sehr langer Prozess gewesen.
Sie beschreiben in dem Buch sehr schön, finde ich, dass die Beschäftigung ehemaliger NSDAP-Mitglieder im Auswärtigen Amt Anfang der 50er Jahre bis in die CSU-CSU-Bundestagsfraktion hinein hoch umstritten war. Auch, dass die Amerikaner mit Ex-Nazis pragmatisch und im Übrigen weniger blutig, wie es dort heißt, als die Sowjetunion umgegangen seien. Und dann zitieren Sie, Seite 444, ein Schreiben, was ich ganz interessant finde, des US-Außenministers Dean Acheson an seinen französischen Kollegen Robert Schumann aus dem Jahre 49. Zitat: Zwar könne man sich auf den Standpunkt stellen, dass die deutsche Seite zunächst überzeugende Beweise für einen gesellschaftlichen Gesinnungswandel zeigen müsse, aber was spräche dagegen, den ersten Schritt zu machen und den Deutschen einen politischen Kredit einzuräumen, den sie noch nicht völlig verdient haben? Zitat Ende. Was, wenn die Bundesrepublik diesen Kredit von den Westmächten nicht eingeräumt bekommen hätte?
Ja, das ist ein ganz zentrales Element im Grunde genommen der Gründungslogik, der Staatsbildungslogik der Bundesrepublik, dieser Kredit, den die Bundesrepublik, den die deutsche Gesellschaft, die westdeutsche Gesellschaft, muss man ja präziser sagen, eingeräumt bekommen hat, in der Tat. Denn diese Gesellschaft, mit der es die Alliierten 1949, 1950 zu tun haben, ist natürlich die gleiche Gesellschaft, die auch 1933 bis 1945 existiert hatte. Und es war natürlich, und jetzt kommt wieder einmal mehr sozusagen der Kalte Krieg als der zentrale, der bestimmende Rahmen dieser Entwicklungen ins Spiel. Es war natürlich ein entscheidendes Interesse, gerade in den Jahren seit 1948, 1949 der Westalliierten, der USA allen voran, diese Bundesrepublik an den Westen heranzuführen, an den Westen zu binden. Und vor diesem Hintergrund ist auch das Acheson-Zitat natürlich zu verstehen. Man wollte sich die Deutschen nicht entfremden. Im Gegenteil, man wollte die Deutschen an sich heranziehen. Und vor dem Hintergrund gibt es diese Verständigungs-, diese Kompromissangebote. Man weiß sehr genau über das hohe Maß an Belastung, gerade auch im Bereich der Funktionseliten. Man ist aber bereit, das zu akzeptieren, soweit und sofern dies keinen politischen Schaden anrichtet. Also solange diese belasteten Funktionseliten stillhalten, auch die Westpolitik gerade dann Adenauers mitvollziehen und kooperieren, solange wird das akzeptiert. Eingegriffen wird nur, wenn dieser Kurs des Kompromisses verletzt wird. Man sieht dafür ja Beispiele, als die FDP in Nordrhein-Westfalen 1952 auf einen klar neonazistisch-rechtsradikalen Kurs gerät, die sogenannte Naumann-Affäre, greift die britische Besatzungsmacht sofort aktiv ein und unterbindet das. Aber sofern sich und solange sich gerade auch die Angehörigen von Funktionseliten sozusagen im Rahmen der Westintegration, der Westbindung auch politisch bewegen, solange gibt es keinen Grund zum Eingreifen. Solange ist ja auch im Grunde genommen, dass das gerade das amerikanische, das westliche Interesse bestens bedient.
Ich möchte einen Gedanken von Christopher Browning in der Kritik an Ihrem Buch aufgreifen. Auch unter Mitwirkung von vielen Ex-NSDAP-Mitgliedern im Auswärtigen Amt ist es doch gelungen, dass Deutschland wieder ein angesehenes Mitglied der Völkerfamilie wurde. Warum tun Sie diesen Gedanken in Ihrer Erwiderung an Ihre Kritiker als, ich zitiere, funktionale Erklärungsformel, in der sich viele gut eingerichtet hatten, Zitat Ende, ab?
Das wird funktional in dem Moment, in dem diese Verdienste gewissermaßen verrechnet werden mit den Belastungen und mit der Verantwortung und den Schuldanteilen in der Zeit vor 45. Das ist der Bezug des Begriffs der Funktionalität.
Aber es geht, und jetzt komme ich zurück auf die Bemerkung, die ich vorhin gemacht habe, warum ich diese Beispiele Krapf und Nüsslein eben auch gebracht habe. Es geht in der Diskussion auch um moralischen Rigorismus. Mich hat bei der Arbeit an diesem Buch und an diesem Gespräch der Satz des Berliner Historikers Daniel Körfer über ihr Buch sehr nachdenklich gemacht, weil ich immer auch, muss ich ehrlich sagen, an die aktuelle Stasi-Debatte gedacht habe, die wir seit der Wende führen. Das ist nämlich nicht nur, ich zitiere, die Gnade, sondern auch die Arroganz der späten Geburt gebe. Und das fasse ich jetzt zusammen, was er so meint. Das Motto, wirklich moralisch gesiegt haben erst die 68er, die diesen Spuk erstmals angegriffen und beiseite gefegt haben.
Ich mache mir das gar nicht zu eigen. Dieses Buch fällt auch keine moralischen Urteile. Es ist ein geschichtswissenschaftliches Buch mit geschichtswissenschaftlichen Methoden, auch entwickelt in seiner Analyse, sozusagen streng wissenschaftlich. Dies ist kein moralisches Urteil, und von der Arroganz der späten Geburt zu sprechen, scheint mir völlig fehl zu gehen. Der Historiker beurteilt stets in der Retrospektive. Das ist seine professionelle Aufgabe, es kann gar nicht anders sein, von Arroganz der späten Geburt zu sprechen, das läuft völlig fehl. Es geht doch vielmehr darum, in der Retrospektive den Blick auf historische Entwicklungen zu richten und zu Bewertungen und zu Beurteilungen im Lichte natürlich auch gegenwärtiger Denkhorizonte zu gelangen. Das ist die Aufgabe des Historikers, und das war auch die Aufgabe der Historikerkommission.
Welche Denkhorizonte meinen Sie jetzt aktuell?
Ich meine die Diskussion über die Rolle von Eliten in politischen Systemen beispielsweise. Eine Diskussion, die ja, Sie haben es angedeutet, bereits nach 1990 auch mit Blick auf die DDR und ihre Vergangenheit, auf Elitenkontinuität, auf Elitentransformation, auf Elitenaustausch beispielsweise geführt wird. Das sind doch Diskussionen, Grundfragen auch politischer und gesellschaftlicher Entwicklung, die immer wieder geführt werden unter sich verändernden Umständen. Und insofern lese ich unsere Darstellung auch als einen Beitrag zu solchen Diskussion, und Sie können das natürlich noch anthropologisch erweitern, wenn Sie so wollen. Es geht um die Frage der Affinität nicht nur von Eliten, sondern des Menschen ganz allgemein hin zu verbrecherischen Handlungen, die Frage nach moralischen Orientierungen, moralischen Standards und ihrer Stabilität. Es geht um Einstellungen, es geht um Mentalitäten, und das alles wird, wie ich finde, durchaus exemplarisch in klarem Gegenstandsbezug, das war ja die Aufgabe unseres Buches, aber doch in vielem auch über diesen Gegenstand hinausweisend in unserer Studie auch aufgegriffen. So kann man zumindest, ich will ja nun keine Rezeptionsanweisungen geben, so kann man unser Buch auch lesen, so kann man es auch sich zur Lektüre vornehmen.
Das war 1222, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute hörten Sie ein Gespräch aus dem Januar mit Professor Eckhard Konze, Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Marburg. Wir sprachen über das im Blessing Verlag erschienene Buch »Das Amt und die Vergangenheit – Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik«. Nächste Woche: »Was die Energiewende wirklich bedeutet«, ein Gespräch mit dem Chef der Deutschen Energieagentur DENA, Stefan Kohler. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.